Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du heute wieder in diese Episode reinhörst. Wir wollen uns heute Gedanken über ein ganz, ganz spannendes Thema machen, nämlich über Evolutionsbiologie wollen wir nachdenken und reden. Und dazu haben wir einen, wie immer, besonderen Gast dabei. Diesmal ist es Professor Dr. Siegfried Scherer. Siegfried, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Sehr gerne.
Wir sind gespannt auf das, was du erzählen wirst und wo wir auch im Gespräch landen werden. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und das übernimmt wie immer Hanna.
Ja, sehr gerne. Ja, Siegfried, du bist emeritierter Professor für mikrobielle Ökologie an der Technischen Universität in München. Und das ist eine der international führenden naturwissenschaftlichen Forschungszentren. Und du hast dort über 3 Jahrzehnte lang den Lehrstuhl für mikrobielle Ökologie inne gehabt. Und dort werden grundlegende Arbeiten zu mikrobiellen Lebensgemeinschaften, aber auch Bakterien, Physiologie und molekulare Evolutionsmechanismen erforscht und durchgeführt. Deine Forschungsarbeiten und Publikationen decken Themen der mikrobiellen Evolution ab, aber auch Taxonomie der neuen Bakterienarten und Entstehung und Anpassung von Genen. Du hast in internationalen Fachjournalen veröffentlicht und warst in interdisziplinären Forschungsverbänden und hast den TUM-Preis für exzellente Lehre erhalten, also sehr beeindruckend. Du gehörst außerdem zu den wenigen Biowissenschaftlern in Deutschland, die sowohl die klassische experimentelle Mikrobiologie als auch Evolutionsbiologie erforscht haben und eben auch so vertreten haben. Deine Position an der TUM und außerdem die internationale Sichtbarkeit deiner Publikationen und deine langjährige Leistungstätigkeit dokumentieren ein hohes wissenschaftliches Renommee. Und ja, außerdem ist es ziemlich einzigartig im Bereich der Lebenswissenschaften. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr auf die Folge.
Siegfried, gleich um da anzusetzen, wann war dir eigentlich klar, dass du in die naturwissenschaftliche Forschung willst?
Das ist mir klar geworden, als ich zum ersten Mal wirklich richtig im Labor stand. Das war, als ich meine experimentelle Diplomarbeit durchgeführt habe. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich aus dem Labor kaum mehr rausgekommen bin. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Teil übernachtet habe im Labor, damit ich mehr Zeit habe für meine Experimente. Und da wusste ich, Labortätigkeit, experimentelle Biologie, das ist mein Ding, das will ich unbedingt machen. Und dann habe ich beschlossen, da auch eine Doktorarbeit anzuschließen.
Ich komme auch mal in die Runde rein. Siegfried, mal eine Frage. Und zwar, das höre ich ziemlich oft, eher gesagt von Christen. Und das Vorurteil würde ich gerne mit dir einmal ausräumen oder dieses Missverständnis. Denn viele Christen sagen ja häufig, naja, Evolutionstheorie, da steckt doch schon im Namen drin, dass das Ganze nicht so richtig ernst zu nehmen ist. Denn es ist doch nur eine Theorie, so sagen eben, ja, viele Christen. Deswegen meine Frage, was meint ihr Biologen eigentlich damit, wenn ihr von einer Theorie sprecht?
Zunächst mal, wenn wir Naturereignisse und Phänomene untersuchen, wir haben zunächst mal Hypothesen. Eine Hypothese ist eine Idee darüber, wie beobachtete Naturvorgänge zusammenhängen könnten, wie sie erklärt werden könnten. Und aus einer Hypothese werden dann Experimente abgeleitet, die Experimente verschiedenster Art werden in verschiedenen Labors aus der ganzen Welt durchgeführt. Und dann wird aus einer Hypothese, das ist zunächst mal sowas wie eine begründete Spekulation, ganz vereinfacht gesagt, und wenn wir viele experimentelle Daten haben, die alle zu dieser Hypothese passen, wenn es keine Widersprüche gibt in der Hypothese, dann wird die Hypothese langsam zu einer Theorie. Das heißt, eine Theorie ist durch experimentelle Daten, durch Beobachtungen gut abgesichert oder sehr gut abgesichert und ist, solange es keine Widersprüche gibt, die wahrscheinlichste Erklärung, um Naturphänomene zu verstehen. Eine naturwissenschaftliche Theorie ist also etwas sehr Hochrangiges und in der Regel sehr Verlässliches, aber sie kann falsch sein. Wenn neue Beobachtungen kommen, wenn es Beobachtungen gibt, die der Theorie widersprechen, dann müssen wir sie modifizieren, dann müssen wir drüber nachdenken. Alles, was wir in den Naturwissenschaften erforschen und lehren, beruht alles auf Theorien.
Nur mal kurz zur neugierigen Frage, Siegfried. Gab es eigentlich mal in der Geschichte der Biologie oder meinetwegen Naturwissenschaft eine Theorie, die sich dann auf lange Sicht als falsch erwiesen hat und sie wurde nicht nur verändert, sogar komplett verworfen. Gibt es sowas?
Ja, das gibt es. Es immer wieder haben die Leute Ideen und versuchen, Phänomene zu erklären, machen auch Theorien daraus und dann zeigt sich manchmal, naja, also wir sind da auf dem Holzweg gewesen. Das ist jetzt doch nicht wahr, was wir gedacht haben. Die größte Umwälzung in der Physik, die wir im vorigen Jahrhundert waren, das war die Widerlegung des Determinismus. Dass alle Prozesse, alle Vorgänge, die wir beobachten, dass die letztendlich auf eine ganz klar benennbare Ursache zurückgehen. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Also alles, was es an Naturphänomenen gibt, ist determiniert, ist festgelegt durch physikalische Gesetze. Das hat man lange geglaubt. Und dann hat man festgestellt, wenn man auf eine ganz, ganz tiefe Ebene geht, auf die Ebene der Quanten, der Atome, der Elektronen, dann gibt es nicht mehr. Dann finden wir plötzlich, dass es keine eindeutigen Ursache-Wirkungsbeziehungen mehr gibt. Da gibt es nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen, die man machen kann. Das heißt, der physikalische Determinismus, eine anerkannte Theorie, ist falsch.
Wenn wir jetzt zur Evolutionstheorie gehen. Wie wissenschaftlich stark ist diese Theorie? Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu einfach ausgedrückt oder anders gefragt. Manchmal hört man gerade von Christen diesen Satz, die Evolutionstheorie, die ist doch wissenschaftlich total schwach. Wie denkst du über diesen Satz als Evolutionsbiologe?
Da sage ich ja und nein. Denn es gibt gar nicht die Evolutionstheorie. Es gibt grundsätzlich die Vorstellung, die wir Evolution nennen. Und diese Vorstellung bedeutet, man nimmt an, dass alle Lebewesen aus einer Urzelle entstanden sind, die vor, was weiß ich, vielleicht 4,5 Milliarden Jahren gelebt hat. Aus dieser einen Urzelle heraus habe sich dann das gesamte Vielfalt des Lebens entwickelt. Das nennen wir Evolution. Und nun gibt es innerhalb dieser Vorstellung, dass das so gewesen sei, verschiedene Evolutionstheorien, die sich damit beschäftigen, wie das denn gegangen sein könnte. Und da gibt es verschiedene Schulen von Wissenschaftlern, die unterschiedliche Theorien vertreten. Da gibt es die neodarwinistische Evolutionstheorie, dann gibt es die neutrale Evolutionstheorie, dann gibt es die Extended Evolutionary Theory. Also gibt es ganz viele verschiedene Einzeltheorien. Und jetzt muss man jede einzelne Theorie anschauen und muss gucken, na, wie zuverlässig sind die, wie gut erklären sie die Daten, die wir vor uns haben. Ein Problem allerdings, was wir bei der Gesamtbetrachtung eines hypothetischen Evolutionsprozesses haben, ist, dass sich der ja in der Vergangenheit abgespielt hat. Das heißt, im strengen Sinne können wir zu vergangenen Ereignissen keine Experimente mehr machen. Also das ist außerhalb dann der empirischen Naturwissenschaften. Auf der anderen Seite gibt es Evolutionstheorien, die sich mit der Variation des Lebens beschäftigen, mit der Bildung von Arten, die kann man heute beobachten. Wir nennen das auch die Mikroevolutionstheorien. Kausalen Evolutionstheorien, die sind sehr, sehr gut begründet. Heute verändert sich das Leben. Wir verstehen, wie Mutation, Rekombination, Selektion, genetische Drift und viele andere Faktoren, die kann man wirklich im Labor untersuchen. Und diese Evolutionstheorien, die sind sehr gut begründet. Anders ist es, wenn wir jetzt in die Erdvergangenheit gehen, wenn wir nach Makroevolutionstheorien fragen. Also die Frage etwa, wie sind die Grundbaupläne des Lebens entstanden? Oder wie sind komplexe Strukturen im Laufe einer Evolution entstanden, wie zum Beispiel die Vogelfeder? Das wäre Makroevolution. Da haben wir keine Experimente dazu. Da haben wir nur wenig wirklich gute Vorstellungen dazu. Wie ist die biologische Information entstanden für molekulare Maschinen, die in unseren Zellen arbeiten? Das Ribosom zum Beispiel. Oder diese molekularen Maschinen, die die DNA verdoppeln, wenn eine Zelle sich verdoppelt. Wie diese molekularen Maschinen entstanden sind, darüber haben wir nur ganz, ganz wenige Ideen. Und diese Ideen halte ich persönlich nicht für besonders gut. Das heißt, Makroevolutionstheorien sind hochgradig spekulativ. Im besten Sinne noch sind sie hochgradig spekulativ. Also da könnte man sagen, naja, also darüber wissen wir eigentlich nichts. Also nochmal, Mikroevolutionstheorien, Evolutionsprozesse, die wir heute beobachten können, sind sehr gut begründet. Artbildung bis hin auch zur Gattungsbildung, Makroevolutionsprozesse, die Entstehung komplexer Baupläne von Tieren, komplexer Strukturen, Organe, molekulare Maschinen, die sind sehr, sehr schlecht begründet.
Ja, danke dir. Das war mir gar nicht so bewusst, dass Evolutionsbiologie so einen Fächer von Theorien hat und dass man da noch einteilt. Ja, danke fürs Aufdröseln. Siegfried, im Volksmund, im christlichen Volksmund, aber ich glaube auch im atheistischen Volksmund allgemein, heißt es ja immer wieder oft, naja, der Mensch stammt vom Affen ab. Das ist so eine der großen Aussagen der Evolutionsbiologie. Aber ist das biologisch korrekt?
Kommt drauf an, was man unter Affen versteht. Normalerweise verstehen wir unter Affen halt diejenigen großen Menschenaffen, die heute leben, Gorilla und Schimpanse und Orang-Utan wären da die wichtigsten. Und keiner wird behaupten, der Mensch würde von diesen Affen abstammen. Sondern korrekt gesagt würde die evolutionäre Hypothese, das ist ja auch eine Hypothese, also eine Annahme, die würde heißen, die heutigen Affen, Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans, die großen Menschenaffen und der Mensch, die stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der ziemlich lange in der Vergangenheit gelebt hat, vielleicht 5 Millionen Jahre, 8 Millionen Jahre, je nachdem, welche Paläanthropologie-Schule man fragt. Also wir stammen nicht von den Affen ab, das würde keiner sagen, die heute leben, sondern von einem Primaten in dem Fall, also ein Primat, das ist eine Ordnung, zu der Mensch und Affe gehören, eine ausgestorbene Primatenform, von der würde der Mensch abstammen im Rahmen einer evolutionären Hypothese.
Und wenn es um die Verwandtschaft geht von Mensch und Schimpanse, dann gibt es die Aussage, dass der Mensch zu 99% genetisch mit dem Schimpansen verwandt ist. Zumindest wenn man die Stellen im Erbgut vergleicht, die man gut vergleichen kann. Und es gibt aber auch andere, die sagen, wenn man jetzt größere Umbauten und schwer vergleichbare Abschnitte mitzählt, dann kommt man auf größere Unterschiede zwischen Mensch und Schimpanse bis zu 15%. Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Wie kommt diese Spannweite zustande und was sagen diese Zahlen darüber aus, wie eng wir dann wirklich mit dem Schimpansen verwandt sind?
Das hast du ja schon richtig gesagt. Die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Schimpanse, die hängt immer davon ab, was man vergleicht. Wenn man proteinkodierende Gene vergleicht, dann sind Mensch und Schimpanse relativ ähnlich. Und da kommt dann so ein Durchschnittswert raus von 98,5%. Das ist aber wieder davon abhängig, welche proteinkodierenden Gene man vergleicht. Es gibt proteinkodierende Gene, da sind Mensch und Schimpanse identisch. Und dann gibt's andere, da sind Mensch und Schimpanse sehr, sehr unterschiedlich. Also die 98,5% der proteinkodierenden Gene, das ist ein Durchschnitt. Der bezieht sich jetzt aber nur auf einen sehr kleinen Anteil unserer Genome. Denn der Teil unserer Genome, der Proteine kodiert, der ist winzig im Vergleich zum Gesamtgenom. Und das wusste man schon immer. Wenn man jetzt das Gesamtgenom vergleicht zwischen Mensch und Schimpanse, dann sind die Unterschiede gravierend groß. Du hast gerade schon richtig genannt, man geht heute davon aus, wieder im Gesamtdurchschnitt ist es jetzt gesehen, da liegen wir bei 15% Unterschieden. Also die Ähnlichkeit wäre dann 85% zwischen Schimpanse und Mensch. Das wusste man eigentlich schon immer. Aber es gibt bestimmte Mechanismen, die dann auch in der öffentlichen Meinung und in dem, wie es im Fernsehen wiedergegeben wird, die haben sich dann immer konzentriert auf die proteinkodierenden Gene, die eben sehr ähnlich sind, weil, naja, das macht es dann doch für jedermann einsichtig, dass Mensch und Affe eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich sind. Das ist leider eine Verzerrung gewesen der wissenschaftlichen, des tatsächlichen wissenschaftlichen Sachverhalte. So, das war mal Ähnlichkeit. Also übers ganze Genom, über alle 3 Milliarden Nukleotide, also Bausteine des menschlichen und auch des Schimpansengenoms, sind es 85% Ähnlichkeit im Durchschnitt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was macht eigentlich einen Menschen zum Menschen und was macht einen Schimpansen zum Schimpansen? Und wenn wir die Frage stellen, dann stellen wir fest, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Wie geschieht es, dass aus einer Eizelle mit einem Schimpansengenom ein Schimpanse wird? Wir sind heute, oder ich muss es anders sagen, es gibt heute eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern, die sagen, das Genom von Schimpanse und Mensch, das ist nur einer unter mehreren Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Die Information, die morphogenetische Information, wie wir das nennen, die einen Menschen zu Menschen, eine Maus zu Maus und eine Schimpanse zum Schimpansen machen, die haben wir gar nicht so richtig im Griff. Das wissen wir nicht so recht. Und ich tendiere zu glauben, dass das nicht nur die DNA ist, sondern dass das die Ganzheit der Zelle ist, die nicht nur DNA-Information umfasst, sondern RNA-Information umfasst, Polysaccharid-Information umfasst, räumliche Information umfasst, die in den Membranen der Zellen zu finden ist, Dinge, von denen wir noch ganz wenig wissen. Von daher gesehen ist es immer noch eine große Frage. Was macht einen Menschen zum Menschen? Was macht einen Schimpansen zum Schimpansen? Und ich bin nicht sicher, ob das am Ende festmachbar ist an Molekülen im Leben. Vielleicht ist das Leben am Ende doch mehr als nur eine Ansammlung von Molekülen, ob DNA, ob Protein, ob Lipidmoleküle. Vielleicht ist im Leben noch mehr drin. Das wissen wir nicht. Ich bin kein Vitalist. Vielleicht wisst ihr, was ein Vitalist ist. Also das sind Leute, die sagen, dass es Lebenskräfte gibt, die letztendlich für die Gestaltung der Lebewesen verantwortlich sind. Dafür haben wir auch nicht viel Evidenz. Aber insgesamt ist das eine ziemlich rätselhafte Geschichte.
Und wenn wir nochmal in der Geschichte etwas weiter zurückgehen, also jetzt gar nicht Mensch, Schimpanse, sondern mal, auf den Anfang der Menschheit. Ich habe mal ChatGPT, wie man das heutzutage ja macht, mal gefragt, ob eigentlich alle heute lebenden Menschen von einem einzigen historischen Menschenpaar abstammen könnten. Und da war es mir sogar ganz egal, habe ich ChatGPT gesagt, ob das jetzt vor 10.000 Jahren war oder vor 100.000 Jahren oder vor 1 Million Jahren, nur ob das allgemein wissenschaftlich anerkannt ist. Und die Antwort von der KI, die war ziemlich eindeutig. ChatGPT ist ja immer sehr überzeugend in den Antworten, die es da so gibt. Genau, egal, was es da sagt. Aber es hat mir eben gesagt, auf meine Frage, ne, können alle lebenden Menschen eben von einem historischen Menschenpaar abstammen? Nur unter extrem unwahrscheinlichen Bedingungen. Und wenn überhaupt, dann sehr, sehr weit zurück in der Geschichte. Jetzt kommt dann meine Frage. Heißt das also, die Wissenschaft hat Adam und Eva begraben oder hat die KI doch nicht recht? Soll ja mal vorkommen.
Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man die Antworten von KI anschaut. Da ist manchmal ganz hilfreich, aber manchmal ist es auch, muss man sie hinterfragen. Vielleicht fange ich mal damit an, dass es vor einigen Jahren eine Hypothese gegeben hat in der wissenschaftlichen biologischen Literatur, die hieß die Mutter-Eva-Hypothese. Das war zu der Zeit, als man die DNS in den Mitochondrien studiert hat. Und die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zelle, sind das. Das sind ja kleine Organelle, die enthalten ringförmige DNA. Die hat man sequenziert und hat sie verglichen. Und der Witz ist jetzt, dass diese mitochondriale DNA immer von der Mutter kommt. Also alle Mitochondrien, die wir haben, mit allen DNA-Molekülen, die da drin sind, kommen von unserer Mutter. Nichts davon kommt von unserem Vater. Das hängt damit zusammen, dass im Spermium keine Mitochondrien drin sind, die dann in der Eizelle nach der Befruchtung weiter vererbt werden. Das sind alles die Mitochondrien, die wir aus der Eizelle, also von der Mutter, haben. Und nun hat man diese mitochondriale DNA verglichen und kommt aus dem DNA-Vergleich zu der Hypothese, dass es sein könnte, dass die heutige mitochondriale DNA in allen heute lebenden Menschen von einer Frau abstammt. Und das ist eine Interpretationsmöglichkeit, die stammt also gar nicht irgendwie von Christen oder so, sondern die kommt aus der biologischen, phylogenetischen Wissenschaft. Und daraus wurde dann die Mutter-Eva-Hypothese abgeleitet. Einige Zeit später gab es die Vater-Adam-Hypothese, ebenfalls eine wissenschaftliche Hypothese, die beruht darauf, dass das Y-Chromosom nur vom Vater vererbt wird. Und da kann man dann durch Vergleich der Sequenzen auf dem Y-Chromosom eine Hypothese aufstellen, dass möglicherweise unser Y-Chromosom oder Teile davon von einem Urvater abstammen. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, dann kommt man auf Hunderttausende von Jahren. Zu der Zeit hat also diese hypothetische Mutter Eva und der hypothetische Vater Adam gelebt. Allerdings ist es nicht so, dass die Wissenschaftler glauben, das sei ein Menschenpaar gewesen, sondern sie denken, die Menschheit ist zu verschiedenen Zeiten durch katastrophische Vorgänge so stark dezimiert worden, dass nur noch ganz kleine Gruppen übrig geblieben sind. Wir nennen das in der Evolutionsbiologie die Bottlenecks, die Flaschenhälse in der Entwicklung von Populationen. Und dass die Menschheit mehrmals durch solche Flaschenhälse, Bottlenecks durchgegangen sind, da waren nur ganz kleine Gruppen von Menschen noch übrig. Die haben sich dann wieder ausgebreitet. Und unter solchen Bedingungen ist es gut möglich, dass Y-Chromosomen von einem Mann aus dieser Population diejenigen sind, die es dann gemacht haben in die folgende Menschheitsausbreitung oder eben die mitochondriale DNA von einer Frau in dieser Population. Also man geht nicht von einem Menschenpaar aus, sondern man geht von kleinen Gruppen aus, die überlebt haben, und auf die gehen die heutige Menschheit zurück. Insofern muss man die Mutter Eva und die Vater Adam Hypothese verstehen. Die Idee, dass alle Menschen von einem tatsächlichen einzigen Menschenpaar abstammen, also tatsächlich einem historischen Adam und einer historischen Eva, die würde eine genetische Konstitution von diesem ersten Menschenpaar erfordern, die wir eigentlich mit heutigem biologischen Wissen nicht verstehen können. Wie sich dann aus diesem einen Menschenpaar, und viele junge Erdekreationisten denken ja, das sei vor 6000 Jahren oder eine Größenordnung gewesen, wie sich aus diesem einen Menschenpaar dann die Vielfalt der menschlichen Rassen und nicht nur der heute Lebenden, sondern auch der Ausgestorbenen, Neandertaler gehört dazu oder der Homo heidelbergensis und der Homo erectus und der Homo ergaster und wie sie alle heißen, das waren ja Menschen, das wissen wir heute, es waren Menschen. Wie die sich aus zwei Personen innerhalb von 6000 Jahren hätten herausbilden sollen, da reicht auch eine gute Fantasie eigentlich nicht mehr aus, um das zu erklären.
Kann man denn generell das irgendwie bewerten oder wissenschaftlich bewerten, wie wahrscheinlich oder wie gut begründet die Hypothese ist, dass es irgendwann mal ein einziges Menschenpaar gab? Oder ist das so eine Blackbox, wo man sagen muss, es kann sein, es ist möglich, aber am Ende wissen wir es nicht?
Ich würde sagen, wir wissen es wirklich nicht. Eine gute naturwissenschaftliche Hypothese, also von Theorie wollen wir gar nicht reden, weil das ja in der Vergangenheit lag und wir könnten ja auch gar keine Experimente dazu machen. Da kann ich als Naturwissenschaftler, als Biologe, kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Vielleicht haben ja Adam und Eva existiert als Menschenpaar. tatsächlich mal historisch. Ich glaube, dass das auch so ist. Ich verstehe die Bibel tatsächlich so. Aber ich glaube, dass es daneben auch viele andere Menschen außerhalb dieses besonderen Ortes, den die Bibel den Garten in Eden nennt, dass es außerhalb andere Menschen gegeben hat. Wir nennen die auch Präadamiten. Aber das ist alles spekulativ. Dazu können wir eigentlich als Biologe nichts sagen.
Ja, okay. Lass nochmal, Sigrid, jetzt ganz an den Anfang. Jetzt waren wir gerade bei der Menschheit am Anfang. Jetzt gehen wir nochmal den großen Schritt zurück. Entstehung des Lebens. Das ist, wenn ich es recht verstanden habe, gar nicht so Kerngebiet der Evolutionsbiologie. Aber es ist ja trotzdem nicht ganz weit davon entfernt. Und wenn ich das richtig sehe und verstehe, arbeiten ja viele Modelle, die da auch heutzutage aktuell noch vorkommen, unter Laborbedingungen. Das heißt also, das ist ja irgendwo, Laborbedingungen, ist stark vereinfacht, vielleicht sogar eben wie gekünstelt. Aber natürlich die Bedingungen auf der frühen Erde kriegt man hier im Labor natürlich nicht hin. Wie soll das auch gehen? Heißt das dann am Ende, die Frage, wie Leben entstanden ist, die ist dann gar nicht lösbar, weil wir einfach niemals die Zustände von damals rekonstruiert kriegen?
Die Frage nach der Entstehung der ersten Zelle, das gehört in die Frage der chemischen Evolution. Und davor gibt es ja die Hypothesen der kosmischen Evolution. Die chemische Evolution ist natürlich ganz, ganz nah bei der biologischen Evolution, denn durch chemische Evolution soll eine erste biologische Zelle entstanden sein, die alle grundsätzlichen Merkmale des genetischen Codes und der Proteinstrukturen und der Zellhüllenstrukturen hatte, die auch heutige Lebewesen haben. Insofern ist es schon ganz nah beieinander, die Anfänge der biologischen Evolution und chemische Evolution. Wie eine erste Zelle unter Urerdebedingungen entstanden sein könnte, ist vollkommen geheimnisvoll. Die Hypothese, die wir dazu bisher aufgestellt haben, hat sich nicht bewährt. Wir haben viele Experimente zur chemischen Evolution, aber wie du gerade richtig sagtest, die sind heute durchgeführt unter extrem standardisierten Laborbedingungen. Die werden gemacht mit reinen Ausgangschemikalien, die man bei Merck kaufen kann, also solche Firmen, die komplizierte organische Chemikalien verkaufen, unter extrem kontrollierten, äußerst sauberen und reinen Bedingungen. Und selbst unter diesen Bedingungen können wir nicht die Vorstufen von Leben erzeugen, die wir eigentlich brauchen würden, um eine Zelle zu machen. Und wir sind jetzt immer noch bei der Chemie, noch gar nicht bei der Information. Wir haben schon Vorstellungen davon, wie es auf einer Urerde ausgesehen haben kann. Da gibt es ja geologische Befunde dazu, es gibt astrophysikalische Hypothesen, wie die frühe Erde ausgesehen hat. Also da haben wir schon, ich würde mal sagen, relativ gute Ideen, wie eine Urerde chemisch ausgesehen haben könnte. Wenn wir diese Bedingungen könnten wir auch ins Labor bringen. Da können wir auch Experimente machen unter diesen Bedingungen. Da entsteht nicht von dem, was wir brauchen würden, um eine erste Zelle zu erzeugen. Da entstehen keine RNA-Moleküle, da entstehen keine Zuckermoleküle, da entstehen keine Lipidmoleküle. Da passiert einfach gar nichts, weil unter diesen Reaktionsbedingungen gar keine spezifischen chemischen Reaktionen ablaufen können. Wenn, dann laufen die nur unter extrem künstlichen Bedingungen in heutigen hochtechnisierten Labors ab. Und wir sind jetzt immer noch bei der Frage, wie die Bausteine des Lebens entstehen könnten. Noch gar nicht bei der Frage, wie eine Zelle entstehen kann. Das ist ja eine ganz andere Kiste. Wenn ich alle Bausteine, wenn ich Bausteine hätte, wenn ich RNA-Moleküle hätte, wenn ich irgendwie Proteine erzeugen könnte, dann muss ich immer noch die irre komplexe biologische Information erzeugen, die eine erste ultraprimitive Zelle auszeichnet. Und wir haben Vorstellungen davon, wie so eine ultraprimitive Zelle ausgesehen haben kann. Die muss schon aus Hunderten von Proteinen bestanden haben. wie diese biologische Information für die DNA-Replikationsmaschinen, für die Proteinsynthesemaschinen, für diese Maschinen, die Zellhüllenmoleküle, Lipide synthetisieren könnten, es ist völlig unbekannt. Es ist also spekulativ, ist gar kein Begriff. Ich fasse es mal zusammen. Da könnte man jetzt eine chemische Vorlesung halten über das Gebiet. Das mache ich jetzt nicht. Ich fasse es einfach mal zusammen. Nach 80 Jahren Forschung auf dem Gebiet der chemischen Evolution haben wir noch immer keine Ahnung, wie eine erste ultraprimitive Zelle durch physikalisch-chemische Prozesse entstanden sein könnte. Wir haben keine Ahnung und von dem ganz viel.
Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, 80 Jahre, aber lass doch mal 580 Jahre über den Jordan gehen. Dann sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus. Wäre das nicht auch eigentlich denn eine gute Antwort?
Ich glaube nicht, dass darin eine Lösung liegt, denn wir haben schon eine Vorstellung davon, warum die derzeitigen Experimente zur Lebensentstehung nicht erfolgreich waren. Das hängt einfach an chemischen Gesetzmäßigkeiten. Wie Reaktionen ablaufen können, unter welchen Bedingungen, die die Bausteine für Leben erzeugen, was man alles sich überlegen müsste, dass die verschiedenen Bausteine, die alle eine verschiedene Chemie brauchen, dass die denn alle irgendwie zusammenkommen an einem Ort, dass die sich zusammenlagern. Das sind, ich würde einfach mal sagen, das sind bestimmte chemische, heute bekannte Gesetzmäßigkeiten im Spiel, die es hochgradig unwahrscheinlich machen, dass solche Prozesse auf einer frühen Erde haben stattfinden können. Und wenn man nicht neuartige chemische Prozesse entdeckt, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben, dann glaube ich, dass sich die Situation auch in 100 Jahren nicht anders darstellt. Wenn es unbekannt chemische Gesetzmäßigkeiten gibt, die so vorteilhaft sind für Lebensentstehung, dass doch eine Zelle entstehen könnte, dann sieht die Welt anders aus. Manche sagen, naja, warte mal noch 150 Jahre, dann haben wir diese Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird. Aber selbst wenn, haben wir immer noch das Informationsproblem. Wie entsteht die biologische Information, die eine Zelle braucht? Und die ultraprimitivste Zelle ist geladen mit biologischer Information, die ist gar nicht anders denkbar. Das Problem haben wir dann auch nicht gelöst, noch immer nicht gelöst, selbst wenn die Chemie keine Probleme mehr machen würde.
Jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen und sagen, das zusätzliche Wissen führt bislang nicht dazu, dass wir irgendwie die Entstehung des Lebens und schon gar nicht die Entstehung der Informationen erklären können. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass da vielleicht sowas wie Design im Spiel ist und dann wird es natürlich auch direkt religiös. Aber lass uns mal die Fährte einschlagen. Dawkins, Richard Dawkins hat mal gesagt, Biologie sei das Studium von Dingen, die so aussehen, als wären sie zu einem Zweck entworfen worden, aber das sei eben nur eine Illusion. Jetzt muss man ja fragen, ist das eine biologische Aussage, die er da macht, oder ist das nicht eher eine weltanschauliche Aussage? Und müsste man da eigentlich als Naturwissenschaftler nicht so neutral sein und sagen, es ist möglich, dass auch bei der Entstehung des Lebens und bei dieser ganzen Komplexität, die wir in der Natur entdecken, dass da Design im Spiel ist? Wie würdest du dich dazu verhalten?
Richard Dawkins ist Atheist, bekennender Atheist. Und weil er bekennender Atheist ist, kommt für ihn jede übernatürliche Kraft und jede übernatürliche Intelligenz nicht in Frage. Er lehnt es grundsätzlich von vornherein ab, so wie viele andere Naturwissenschaftler auch. Das ist aber keine naturwissenschaftliche Aussage. Das ist ein Glaube. Der Atheismus ist ein Glaube. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man meint, der Atheismus sei was Naturwissenschaftliches. Weit gefehlt. Der Atheismus ist ein Glaube. Und dieser Glaube beinhaltet, dass man jede übernatürlichen Eingriffe, jeden intelligenten Designer a priori ausschließt, von vornherein ausschließt. Das kann man natürlich glauben. Aber der Glaube könnte ja auch falsch sein. Grundsätzlich ist es natürlich eine Möglichkeit, dass das Leben, die Information des Lebens auch in der ersten Zelle, dass die designed ist. Natürlich ist das eine Denkmöglichkeit. Und vielleicht ist diese Denkmöglichkeit ja sogar die richtige. Vielleicht ist das wahr. Vielleicht ist das die eigentliche Lösung, um das Leben zu verstehen. Diese Lösung wird von einer atheistischen Weltsicht in einem Akt des Glaubens von vornherein ausgeschlossen. Das kann man tun. Das respektiere ich auch. Aber man darf diesen Glauben nicht als Naturwissenschaft verkaufen. Wenn das gemacht wird, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Dann muss ich anfangen, ganz laut zu sagen, Leute, bitte, Schuster, bleib bei deinen Leisten und pass auf, wo du eine wissenschaftliche Aussage machst und wo du eine naturwissenschaftliche und wo du eine religiöse Aussage machst. Also bitte, bitte trenn dabei. Übrigens ist Richard Dawkins gar nicht so abgeneigt einem Designgedanken. Er hat mal in einem Interview vor einiger Zeit gesagt, naja, also wir wissen nicht wirklich, woher die erste Zelle gekommen sein könnte, aber vielleicht wurde das Leben auf der Erde ja von außerirdischen Intelligenzen gesät und erschaffen. Nicht von Gott, sondern von einer außerirdischen Intelligenz. Irgendwelche weit fortgeschrittenen Zivilisationen im Weltall, die die Erde besucht haben, das würde Richard Dawkins nicht grundsätzlich ausschließen. Also dann hätten wir das Leben, das designed ist, aber eben nicht von Gott. Denn Gott ist keine Option. Oder andere sagen, die Panspermie-Anhänger, die merken auch langsam, Francis Crick, der Entdecker der DNA, ist einer davon zum Beispiel, oder Craig Venter, der das erste humane Genom durchsequenziert hat, die sind tatsächlich der Meinung, das Leben sei von außerhalb, aus dem Weltall auf die Erde gekommen, weil sie verstanden haben, dass es auf der Erde eigentlich nicht entstanden sein kann. Das ist die Panspermie-Hypothese, die ist schon über 100 Jahre alt. Ist auch keine wissenschaftliche Hypothese, nur eine Problemverlagerung.
Sekunde, ich würde gerade gerne noch mal reinhören, denn ich glaube, du hast dieses Informationsproblem vorhin wahrscheinlich schon ganz gut erklärt, aber ich glaube, ich habe es noch nicht kapiert. Oder wo das Problem letztendlich so daran liegt. Also, was ich verstanden jetzt habe, ist, die große Frage ist gar nicht nur unbedingt, wie das erste Leben entstanden ist, sondern wie aus reiner Materie so etwas wie Information kommen kann, weil Information ja etwas nicht Materielles ist. Und dann stellt sich also die Frage, wie kommen aus materiellen Prozessen nicht materielle Informationen hervor? Ist das die große Frage?
Das ist die große Frage, ja. Wir reden ja in der Biologie seit der Entdeckung der DNA, reden wir von biologischer Information. Und diese biologische Information, die ja noch dazu eine kodierte Information ist, also da gibt es ja den genetischen Code, der eine Signalsequenz auf der DNA übersetzt in einem Kodierungsprozess, in eine Sequenz von Aminosäuren. Das ist genau das, was wir als einen Kodierungsprozess in der technischen Information kennen. Und wie dieses Kodierungssystem entstanden sein soll, beziehungsweise durch das Kodierungssystem werden dann funktionale Proteine erzeugt. Da werden molekulare Maschinen erzeugt, wo dann ganz viele Bestandteile zusammenwirken müssen in der Gesamtganzheit einer Zelle. Das sind die verschiedenen Ebenen der biologischen Information. Überall da, wo wir Information kennen, aus dem menschlichen Bereich, aus dem technischen Bereich, aus dem sozialen Bereich, überall da, wo wir Information kennen, hat Information eine geistige Komponente. Wenn biologische Information, die ungleich komplexer ist, also wenn du einen Dompfaff anschaust oder einen Stieglitz anschaust, der da durch die Gegend fliegt, also so ein Vogel mit seinen Federn und mit seinem Flugapparat und so weiter, der auch noch aus einer einzigen Zelle entsteht. Wenn wir so einen Vogel anschauen, dann würde ich mal die steile Behauptung wagen, eine Boeing 737 ist ein relativ einfaches Konstrukt im Vergleich zu einem Stieglitz oder einem Spatz oder einem Dompfaff. Und in diesem Spatz, in diesem Dompfaff steckt eine Multilevel-Information drin, von der wir noch nicht sagen können, wir hätten sie wirklich verstanden. Ich halte es nicht für unvernünftig anzunehmen, dass diese biologische Information einen geistigen Hintergrund hat. Es muss nicht der Gott der Bibel sein. Es gibt Philosophen, agnostische Philosophen, Thomas Nagel zum Beispiel, die sehen das auch und die sagen, da ist Information drin und das muss eine Größe, der Information, Geist, muss eine Größe der Wirklichkeit sein, unterschiedlich von Physik und Chemie. Aber er weiß auch nicht, was das für eine Größe ist.
Wenn ich jetzt Dawkins recht verstanden habe, würde er ja natürlich ja nicht sagen, ne, dass das irgendwie was Externes ist, sondern da wäre es rein Natur. Wenn ich es recht verstehe, sagt er ja, das sind ungesteuerte, aber trotzdem rein naturgesetzliche chemische Prozesse, die da ablaufen, aber ohne Plan und ohne Ziel. Das wäre, denke ich, hoffe ich, die Dawkins-Antwort auf die Frage, wie denn aus Materie Information werden kann. Aber dann nochmal für den Laien, warum ist das dann schräg?
Es ist eine Hypothese, die nicht durch Experimente belegt ist. Und es ist eine Hypothese, die auch nicht durch spekulative, natürliche Prozesse belegt ist. Wenn Richard Dawkins sagt, ein DNA-Replikationsapparat, also diese molekulare Maschine, die aus einem Doppelstrang DNA einen anderen Doppelstrang erzeugt, da steckt ja Information drin, nämlich die Information für die, was weiß ich, 5 oder 10 Proteine, die dafür benötigt werden. Es sagt Richard Dawkins, das ist einfach durch einen physikalisch-chemischen Prozess von Mutation und Selektion entstanden. Dann sage ich, es ist eine nette Behauptung. Mach mir doch mal eine Hypothese, die mir sagt, wie Mutation und Selektionsprozesse eine molekulare Maschine erzeugen sollen. Leg doch mal eine Hypothese auf den Tisch. Leg mir doch mal eine begründete schrittweise Entstehung eines Bakterienrotationsmotors auf den Tisch. Leg mir doch mal eine schrittweise Hypothese vor, die mir zeigen würde, wie ein Ribosom entstanden sein kann. Durch Mutation, durch Selektion, über kleine selektionspositive Zwischenstufen. Leg mir doch mal eine Hypothese auf den Tisch, wie das gegangen sein könnte. Und name it, jetzt könnten wir molekulare Laufmaschinen als Beispiele nehmen, die in unseren Zellen wirken und. Und dann gucke ich in die wissenschaftliche Literatur. Wo sind denn die tatsächlichen testbaren Hypothesen, wie solche Strukturen, Federn zum Beispiel, wie die durch schrittweise Evolution entstanden sein sollten? Und was finde ich in der wissenschaftlichen Literatur? Fehlanzeige. Auf der ganzen Linie Fehlanzeige. Diese testbaren Hypothesen darwinistischer oder auch neutral evolutionärer Abfolgen, die das entzeugen, was wir heute als biologische Information bezeichnen, Fehlanzeige. Ich weiß von einem Beispiel ganz genau, ich arbeite seit Jahren an den Theorien, wie der Bakterienrotationsmotor entstanden sein soll, liegt mir nahe als Mikrobiologe. Ich habe 3 Forschungsaufenthalte im Weizmann-Institut verbracht in Israel, habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Ich meine, ich kenne wirklich die wissenschaftliche Literatur, die es dazu gibt. Und jetzt frage ich, wo ist da eine auch nur spekulative, auch nur ansatzweise überzeugende Vorgang, dass sowas durch Mutation und Selektion erzeugen wird. Fehlanzeige. Auf der ganzen Linie Fehlanzeige. Und wenn Dawkins sagt, ja, das ist halt alles durch solche Evolutionsprozesse aus Chemie, Physik entstanden, dann würde ich sagen, lieber Richard, ganz ehrlich, ist das mehr als ein frommer Wunsch von dir? Ich bin gerade ziemlich klar und ziemlich hart, ich weiß das. Aber ich bin in der Literatur drin. Und das ist die Faktenebene. Ich fasse es nochmal einfach zusammen. Wir haben keine Ahnung, nicht nur wie die biologische Information der ersten Zelle entstanden ist. Wir haben keine Ahnung, wie die biologische Information entstanden ist, die eine kernhaltige eukaryote Zelle aus einer Bakterienzelle erzeugt. Wir haben keine Ahnung, was molekulare Evolutionsmechanismen sein könnten, die Federn erzeugen oder die Reptilienschuppen erzeugen. Fehlanzeige. Das ist der wissenschaftliche Befund, den ich in der Literatur sehe. Das Thema Makroevolution. Und ich meine, es sei an der Zeit, dass wir das als Biologen einfach mal auf den Tisch legen und sagen, Leute, wir wissen es tatsächlich nicht. Und wenn dann meine Kollegen sagen, ja, wir wissen es nicht, aber einen Schöpfer wollen wir nicht haben, dann sage ich es in Ordnung. Ich respektiere deinen Glauben. Aber bitte sag dazu, dass es dein Glaube ist und keine naturwissenschaftliche Aussage.
Siegfried, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre Professor für Evolutionsbiologie. Und mich würde mal interessieren, ob du da irgendwie eine Veränderung merkst in der wissenschaftlichen Community oder unter den Professoren, generell in der Forschung. Hast du den Eindruck, dass da in den letzten Jahren eine größere Offenheit Richtung, ich sag mal, es muss ja jetzt nicht direkt eine Öffnung Richtung Theismus sein, aber dass man sagt, ja, wir haben tatsächlich keine Ahnung auf ganz, ganz vielen Gebieten und wir müssen irgendwie eine Form von Information als grundlegende Ebene mit einführen oder eine Form von Geist grundlegend annehmen und wir können eben nicht alles aus der Biologie heraus erklären. Merkst du da eine Veränderung oder würdest du sagen, das ist eigentlich so in der Breite unter den Evolutionsbiologen unveränderter, ich sag mal, naturalistischer Atheismus, so wie Richard Dawkins ihn vertritt?
Ich denke, unter Biologen, jedenfalls unter denen, die sich äußern, da muss man ja immer unterscheiden zwischen denen, die laut schreien und Bücher schreiben und zwischen denen, die einfach ganz still in ihrem Labor sitzen und sich nicht äußern. Da muss man unterscheiden. Und von denen, die die öffentliche Meinung bestimmen, unter denen hat sich nichts geändert. Sowohl im Wissenschaftsjournalismus als auch unter den Evolutionsbiologen, die Bücher schreiben und sich eben auch öffentlich äußern, ist nach wie vor ganz klar, jede übernatürliche Kraft und Einflussnahme wird ausgeschlossen. Wollen wir nicht haben, brauchen wir nicht. Es gibt aber eine andere Stelle, wo sich Veränderungen abzeichnen. Bisher, im Grunde genommen seit der synthetischen Theorie der Evolution, also dem neodarwinistischen Evolutionsmodell, hat es ja unglaublich viele Forschungen in der Evolutionsbiologie gegeben. Und was ich sehen kann, ist, dass doch eine zunehmende, signifikante Anzahl von Biologen zu der Meinung kommt, der Neodarwinismus ist nicht geeignet, um makroevolutive Prozesse zu erklären. Er tut's nicht. Wir brauchen ganz andere Evolutionstheorien. Die Erkenntnis wächst. Ich will jetzt sagen, dass die sich durchgesetzt hat, denn bis so eine fest eingefahrene, etablierte Hypothese wie der Neodarwinismus, bis die wirklich in Frage gestellt wird, es dauert lang und manchmal mahlen die Mühlen der Wissenschaft langsam. Aber ich meine zu sehen, sie haben begonnen zu mahlen. Und der Neodarwinismus als Erklärungsmodell für Makroevolution, der wird es nicht überleben. Und wir brauchen was Neues. Was das Neue sein könnte, das ist unklar. Es ist unklar. Aber auch unter denen, die sagen, der Neodarwinismus tut's nicht, auch unter denen gibt's viele, für die auch nur die Denkmöglichkeit, dass Intelligenz hinter dem Leben steckt, ist ein No-Go. Ein No-Go. Ich erinnere mich an eine Konferenz, die ich besucht habe vor einigen Jahren in England. Da haben sich Hunderte von Darwinismus-Kritikern versammelt. Biologen, Evolutionsbiologen, die alle der Meinung waren, der Darwinismus, der bringt's nicht, der löst die Probleme nicht. Wir haben den zwar 100 Jahre gelehrt, aber der bestätigt sie nicht. Wir brauchen was ganz anderes. Und dann war eine Kollegin von mir in einem Diskussionswechsel, also öffentlich. Ich habe gar nicht mitdiskutiert, der war vorne auf dem Podium gewesen. Und dann sagte die Evolutionsbiologin, sagte die Kollegin, ja, wir brauchen neue Ansätze in der Evolutionsbiologie. Die alten tun es nicht mehr. Wir brauchen wirklich was Neues, was ganz Neues. Und dann machte sie eine kurze Pause und dann rief sie, also sie hat gerufen, dann rief sie, aber nicht Gott, nicht Gott, nicht Gott, dreimal hintereinander. Und dann dachte ich bei mir, liebe Frau, respektiere deinen Glauben und deine Weltanschauung, aber das ist nicht Wissenschaft.
Und wenn man diesen Gedanken einmal kurz weiterspielt, Siegfried, also ich meine, Leute in der, also der ganz normale Alltagsbürger, der traut ja dem Wissenschaftler an sich ja furchtbar viel zu, weil man ja grundlegend denkt, das sind einfach neutral denkende Personen, die haben einfach die nackten, blanken Fakten auf dem Tisch oder sie erforschen sie. Und die Leute, die da noch irgendwie einen Glauben dazu haben, also Christen zum Beispiel, ne, da ist es eben nicht so ganz neutral, weil der Glaube einfach voreingenommen macht. Und deshalb traut man möglicherweise säkulären Forschern, also atheistischen Forschern, mehr zu. Und du hast uns vorhin schon mal diese Spur gelegt. Ich würde sie gerne noch mal weiter austreten. Gibt es denn diese neutrale Nulllinie bei Biologen und ja, Physikern ist ja egal, denn überhaupt diese neutrale, ja, Sicht der Dinge auf die Fakten?
Ja, die gibt es. Wenn wir als Naturwissenschaftler arbeiten, ob das jetzt in der Biologie ist oder in der Physik oder in der Chemie, dann arbeiten wir mit der naturwissenschaftlichen Methode und unsere Methode, mit der wir arbeiten, umfasst ausschließlich reproduzierbare Beobachtung, reproduzierbare Experimente und eine Deutung der Versuchsergebnisse und der Beobachtungen in einem Denkmodell, welches übernatürliche Faktoren a priori ausschließt. Und das habe ich immer so gemacht, auch als ich habe ja mit vielen Mitarbeitern gearbeitet in einem Labor. Wir haben, ich weiß nicht insgesamt, dass man im Labor 400 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften sind da erschienen. Und die haben wir alle unter diesen Prämissen gemacht. Und das spielt es überhaupt keine Rolle, ob meine Mitarbeiter Christen waren, einige waren's, ob es Buddhisten waren, einige waren's, ob es Muslime waren, einige waren's, ob es Atheisten waren, viele waren das gewesen, meiner Mitarbeiter. Das spielt überhaupt keine Rolle für die naturwissenschaftliche experimentelle Arbeit. Der Buddhist und der Muslim und der Atheist und der Christ, die kriegen das gleiche Ergebnis raus, wenn sie sich an die naturwissenschaftliche Methode halten. Und da schließen wir übernatürliche Einwirkungen und Kräfte im Labor einfach aus a priori. Das nennt man auch den methodischen Atheismus. Und es ist ein Teil unserer wissenschaftlichen Methode. Der methodische Atheismus sagt aber gar nichts darüber aus, ob es übernatürliche Kräfte gibt. Der sagt nur, damit können wir nicht arbeiten. Damit können wir nicht experimentieren. Wir tun so, als ob die nichts tun in unserem Labor. Und das ist eine ausgesprochen erfolgreiche Methode, mit der man einen Teil der Wirklichkeit beschreiben und gut verstehen kann, objektiv verstehen kann, so gut verstehen kann, dass ich mich in ein Flugzeug sitze und glaube, dass ich das überlebe. So gut können wir da die Wirklichkeit beschreiben. Ich sage euch, Naturwissenschaft ist fantastisch. Es ist unglaublich, was wir da alles rauskriegen können und wie weit uns diese Methode trägt, ganz unabhängig von Weltanschauung. Aber wir beschreiben damit nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Und viele Dinge, die wirklich sind, können wir nicht beschreiben mit der naturwissenschaftlichen Methode. Zum Beispiel kann dir kein Biologe sagen, was gut und böse ist. Und kein Biologe kann dir sagen, was Liebe ist. Und kein Biologe kann dir analysieren, was passiert, wenn ich in meiner persönlichen Beziehung mit Gott eine Gottesbegegnung habe. Das ist jenseits dessen, was objektivierbar ist in der Wissenschaft. Es ist ein riesiger Teil der Existenz, unserer menschlichen Existenz. Und da muss die Naturwissenschaft dazu schweigen. Das heißt, weil wir Gott aus unserer Methode von vornherein ausschließen, damit wir religionsübergreifend arbeiten können, deshalb können wir als Naturwissenschaftler nichts über Gott aussagen. Nichts, aber auch gar nichts. Und das ist in der Wissenschaftstheorie und in der Wissenschaftsphilosophie akzeptiertes Standardwissen. Das ist nicht was, was ich jetzt nur sage, sondern das ist eigentlich klar, dass das so ist. Und wenn jemand wie Richard Dawkins oder andere als Naturwissenschaftler vorgibt, eine Aussage über Gott machen zu können, dann tut er nichts anderes, als dass er ein Statement aus seinem atheistischen Glaubenssystem abgibt. Das ist keine naturwissenschaftliche Aussage.
Siegfried, eine Frage zum Abschluss. Was würdest du jetzt jemandem sagen? Sagen wir, ein Biologe oder jemand, der Naturwissenschaftler ist, macht genau so ein Statement, so ein atheistisches Statement und sagt, ich stehe Gott und Glaube deswegen skeptisch gegenüber, weil mein Wissen über die Biologie mir zeigt, dass das mit Gott alles nur ein Märchen ist. Was würdest du so jemandem sagen?
Also dann würde ich sagen, respektiere ich, dass du das als eine Glaubensaussage formulierst. Weil du weißt ja, dass du mit einer naturwissenschaftlichen Methode gar nichts über Gott sagen kannst. Also ich respektiere das als eine Glaubensaussage. Ich habe jetzt 40 Jahre biologische Grundlagenforschung. An 45 Jahre habe ich biologische Grundlagenforschung hinter mir. Ich habe schon gesagt, ich habe mit meinen Mitarbeitern hunderte von wissenschaftlichen Publikationen publiziert. Ich verstehe wirklich als ehemaliger Lehrstuhlinhaber, ich verstehe wirklich was von Biologie. Und ich sage, als einer mit dieser Forschungserfahrung, dieser Einsicht in die Lebenswelt, wenn ich die Biologie anschaue, wenn ich die Lebewesen anschaue, die Mechanismen, nach denen sie funktionieren, die Ästhetik, die Schönheit, die Genialität, dann ist das für mich einer der Hauptgründe, dass ich sage, es muss eine überragende Intelligenz geben, die diese Lebensstrukturen ins Dasein gerufen hat. Evolution hin oder her. Wir können jetzt über Evolution und Glaube reden. Das ist eine andere Geschichte, schließt sich gar nicht grundsätzlich aus. Ich als Biologe, als Biologieprofessor, ich kann nur sagen, ich schaue die Biologie an und ich sage, wow. Da muss eine Intelligenz dahinter stehen, die alles in den Schatten stellt, was menschliche Gehirne je leisten können.
Siegfried, vielen, vielen Dank dir. Das war ein faszinierendes Gespräch. Und wir haben einiges besprochen, einiges angerissen. Uns gibt jetzt auch noch einige Fragen, die ich gerne weiterstellen würde. Gerade wo du das gesagt hast, das Thema Evolution, Biologie und Glaube. Vielleicht müssen wir uns nochmal zusammensetzen.
Ja, das wäre dann vor allem ein auch religiös-biblisches Thema, über das man dann reden müsste. Also die Schnittbereiche Naturwissenschaft und Bibel, das wäre ein eigenes Gespräch, ja.
Wir werden darauf zurückkommen. Vielen, vielen Dank dir. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge denkt. Lasst uns das gerne wissen, welche Fragen bei euch offen geblieben sind, wozu ihr vielleicht auch gerne eine neue Folge mit Siegfried Scherer hättet, wo wir das gerade hier schon mal so kurz angerissen haben. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.